Wo setzen wir die Prioritäten für eine herausragende Customer Centricity? Wo starten wir auf unserer Reise zu einem vollständig kundenzentrierten Unternehmen, zu einem Unternehmen, das seinen Kundinnen eine außergewöhnliche Customer Experience bietet und Kunden zu Fans macht? Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Beyond CXM, Customer Experience Management weitergedacht. Mein Name ist Daniel Renkli, Marketing und CX gehören zu meinen Passionen. Mit diesem Podcast und der in den sozialen Medien fortgeführten Diskussion will ich zusammen mit meinen Gästen das Thema Customer Experience Management breiter beleuchten und weitertragen, aus der bestehenden CX-Community hinaus. Mein heutiger Gesprächspartner, Cyril Luxinger, Berater, Blogger und Referent für Kundenzentrierung. Herzlich willkommen, Cyril.
Hallo, Daniel.
Ja, Cyril, ich weiß gar nicht, ob ich dich überhaupt noch vorstellen muss. Ich kenne doch zumindest all jene, die sich für Customer Experience interessieren. Auf LinkedIn kommt man an dir nicht vorbei und wenn ich einmal ein Event besuche zum Thema, bist du sicher auch da, meistens auf der Bühne. Du bist auch Initiant und Moderator unserer CX-Community, die mittlerweile aus über 500 Persönlichkeiten aus dem Dachraum besteht. Mit etwas Stolz darf ich von mir behaupten, dass ich zur Startaufstellung gehörte. Du hilfst Unternehmen durch Konzeptberatung, Workshops und Projektbegleitung, die Kundensicht einzunehmen. An der Hochschule für Wirtschaft Zürich, HWZ, verantwortest du außerdem als Co-Studiengangsleiter die Ausbildung zum CAS Customer Experience Management HWZ. Früher warst du Briefträger, nein, natürlich nicht, aber du hast bei der Schweizerischen Post gearbeitet. Dort warst du für die Konzeption und Umsetzung des Customer Experience Management Programms verantwortlich. Ja, Cyril, was sollten unsere Zuhörer noch von dir wissen?
Ja, du hast das ausgezeichnet zusammengefasst. Etwas, was ich auf LinkedIn nicht kommuniziere, ist, dass meine Second Hometown Cape Town ist. Ich bin sehr gern in Kapstadt. Und ja, ich konnte meine Leidenschaft, Kundenzentrierung auch jetzt zu meinem Beruf machen. Ich bin seit 1. Mai selbstständig und bis jetzt hat sich das ganz gut angelassen.
Ja, schön. Also wenn du das nächste Mal in Kapstadt bist, komme ich dich besuchen.
Sehr schön.
Ja, bevor wir loslegen, möchte ich an dieser Stelle noch erwähnen, dass es kein Zufall ist, dass ich Cyril für diese Podcast-Folge eingeladen habe. Es ist nämlich die 30. Zeit, um etwas zurückzublicken und die bisher diskutierten Themen etwas einzuordnen, Zusammenhänge herzustellen und im richtigen Kontext zu betrachten, bevor wir, wie ich im Intro schon erwähnte, die verschiedenen Themenkreise auch priorisieren wollen. Mit dem Ziel, Anfängern wie Fortgeschrittenen etwas Guidance zu geben, damit sie in ihrem Unternehmen als CX-Manager Erfolg haben werden. Dazu eignet sich meines Erachtens keiner besser als Cyril Luxinger. In einem Post kürzlich wurde ihm der schwarze Gürtel in Sachen CX attestiert. Ja, Cyril, ich habe ja anfänglich zusammen mit Dr. Winfried Felser verschiedene Podcast-Folgen aufgezeichnet, alle mit einem bestimmten Thema. Angefangen hatten wir damals mit Fragestellungen zur Führung und Organisation. Damit will ich auch jetzt beginnen. Konkret ging es in der ersten Episode um die Frage, wie wir die Customer Centricity in den Management-Systemen verankern. Unser damaliger Gast, Thorsten Lips, Partner von Barrels, damals noch von Horvath, die sich ja bekanntlich der Balance Scorecard verschrieben haben. Was würdest du auf meine Frage antworten? Wie siehst du das?
Ja, ich bin öfters in Deutschland und habe gelernt, jetzt klar und direkter zu sprechen. Für mich ist entscheidend, wenn der CEO nicht dahinter steht und wenn kein klares Commitment aus dem Aufsichtsrat oder der Geschäftsleitung kommt, wird es extrem schwierig. Also das ist der eine Punkt. Also die Perspektive Führung ist entscheidend. Der andere Punkt, der mir auch klarer geworden ist, es ist nicht einfach so, dass man von CX-Verantwortlichen einfach sagen kann, der CEO muss das tragen, sondern es ist immer auch eine Frage, was sind die Prioritäten innerhalb von einem Unternehmen und wo steht es dann eigentlich auch wirtschaftlich? Und diese Frage der Tragfähigkeit oder der Wirtschaftlichkeit von CX muss auch immer wieder neu beantwortet werden. Also jede andere Disziplin innerhalb von einem Unternehmen, sei das Werbung oder IT, muss auch Budgetantrag stellen. Und CX-Leute dürfen nicht einfach davon ausgehen, dass das einfach eine Priorität ist für immer und ewig. Also zusammengefasst, Führung und Governance kommen wir sicher dann auch noch zu sprechen, ist essentiell, sonst kriegt man das gar nicht hin.
Ja, nein, absolut. Ich habe ja auch das zum Beispiel mit einer Aufsichtsrätin diskutiert, mit Ali Sachowa Kleisli. Die hat auch gemeint, eben das Thema muss halt eben wirklich von ganz oben her also ganz oben verortet werden und von oben her auch getrieben werden dann. Und da sind sich eigentlich fast alle einig. Auf der anderen Seite gibt es auch kritische Stimmen dazu. Also Professor Dr. Markus Schögel, der hat sich auch mal dahingehend geäußert, dass natürlich jeder sagt, jedes Thema sollte beim CEO verankert sein. Das geht ja dann auch wieder nicht, aber ich glaube, es ist wichtig, dass eben CEOs oder Führungspersönlichkeiten an der Spitze eben das Vorleben, das Vordenken und wirklich dahinter stehen. Und nur dann gelingt es eben, die Customer Centricity bis auf die letzte Ebene, also quasi die Ebene zum Kunden dann sicherzustellen.
Ja, das kann ich nur unterstreichen. Also ich möchte vielleicht meine Aussage noch differenzieren. Also die strategische Abstimmung oder Führung, die muss ganz nahe vom Marketingchef oder CEO sein. Aber letztendlich die Leute, die konkret am Thema Customer Experience arbeiten, die sollten so nahe wie möglich an den Value Streams sein. Also dort, wo die Customer Journeys oder die Kernprozesse auch beheimatet sind und dort konkret mitarbeiten. Denn nur so können sie den Mehrwert auch aufzeigen. Wenn man irgendwo angesiedelt ist, irgendwo im Mittelbau, alle CX-Leute zusammen, dann wird einfach den ganzen Tag darüber diskutiert, welche Methode am sinnvollsten ist, und das generiert zu wenig Value nachher fürs Unternehmen. Und es ist immer auch eine Frage des Reifegrades. Am Anfang macht das vielleicht Sinn, ein zentrales Team irgendwo zu haben, aber nachher denke ich, und die Diskussion geht ja dann Richtung Customer Journey Manager, wird das zentral sein. Wichtig, eine allgemeingültige Regelung wäre mir also nicht bekannt. Es ist immer eine Frage, was man antrifft.
Ja, ich denke auch, es braucht eben wahrscheinlich so ein Team. Idealerweise natürlich ein bereichsübergreifendes, interdisziplinäres Team, das sich mit der Customer Experience auseinandersetzt, aber eben verortet sein müsste, sage ich schon, ganz, ganz weit oben natürlich, oder mindestens müssen Sie da die Rückendeckung haben. Das ist ganz wichtig. Und zum Schluss, wie du richtig sagst, über Zeit sollten natürlich alle im Unternehmen das mittragen. Dazu hat sich Aldis Sachova-Kleisli damals wie folgt geäußert. Sie hat gesagt, jeder soll in der Verantwortung sein, sich mit dem Kunden auseinanderzusetzen. Und das finde ich eigentlich ein schönes Zitat. Ja, was können wir sonst noch anmerken zum Thema Führung? Ich glaube, es gibt da noch viel zu sagen. Letztendlich eben müssen alle Führungskräfte halt eben diesen entsprechenden Mindset haben. Zu Mindset und Kultur kommen wir noch separat. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, eben, dass das wirklich dann über die ganze Organisation mitgetragen wird. Und dazu gibt es natürlich dann auch entsprechende Führungsinstrumente. Beispielsweise, denke ich, kann man sich in Workshops halt wirklich mit den Kunden auseinandersetzen. Man kann, ich glaube, Jeff Bezos war das, der jeweils in seinen Meetings einen leeren Stuhl hatte, der den Kunden repräsentiert, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich denke, solche Workshops sind enorm wichtig, wo man sich halt eben idealerweise mit den Kunden direkt unterhält oder sonst mindestens die Kundenbrille aufsetzt und versucht halt Prozesse zu optimieren.
Das ist so, wie du sagst. Es ist, man muss es eben immer wieder machen. Also es ist eine Frage des Bewusstseins, und wenn du dir so ein 5-Stern-Hotel vorstellst, dann üben die auch jeden Tag Servicekultur. Also ich sage immer, Kundenzentrierung ist wie ein Muskel, den man täglich trainiert muss, und wenn ich kundenzentriert arbeite oder ein kundenzentriertes Konzept mache, da kann ich auch nicht einfach so hinsetzen und loslegen, sondern ich muss mich auch immer so in eine Haltung hineinbringen und mir das eben auch immer wieder bewusst sein, aus welcher Perspektive ich das anschaue. Und ich denke, für das gibt es ja diese mittlerweile bekannten Instrumente wie eine Customer Journey, die eben dabei helfen, die Dinge aus dieser Perspektive zu betrachten. Und entscheidend ist immer, dass man es macht. Also Theorie und Konzeption und alles ist sehr wichtig, aber ich sehe, dass man Kundenzentrierung kannst du nur aus der Bewegung heraus machen. Also du kannst Kundenzentrierung planen, solange wie du willst, oder? Da kannst du ein halbes Jahr, ein Jahr machen, aber du musst irgendwann einfach beginnen und dann aus den Erfahrungen dann dazu lernen. Und den Kreis auch wieder zu schließen zu unserem Thema Führung, letztendlich ist es eben auch die Frage des, von Walk the Talk. Oder? Also man muss das auch kommunizieren. Und die wirklich guten CEOs kommunizieren es dann eben auch wieder, was sie machen auf dem Gebiet der Kundenzentrierung. Und so ist es ein ewiger Kreislauf. Oder?
Was auch zur Führungsaufgabe gehört, was man meines Erachtens nicht einfach an die HR-Abteilung wegdelegieren kann, ist die Ausbildung. Und da müssen Führungskräfte sicher dafür sorgen, dass die Leute entsprechend ausgebildet werden, eben vielleicht nicht nur in internen Workshops, sondern dass sie auch extern Kurse genießen, wie du sie beispielsweise bietest an der HWZ, um sich eben mit dem Thema zu befassen. Oder wie Mark Wagner in einer früheren Folge dieses Podcasts auch gesagt hat, dass Company Rebuilding Vater sozusagen, der hat gesagt, Mitarbeitende müssen kompetenzseitig so weiterentwickelt werden, dass sie den Anspruch, den maximalen Kundenwert zu erzeugen, erfüllen können.
Ja, und ich denke auch, dass man sich austauscht und das ist auch die Idee dieser CX Community, weil das Thema Customer Experience Management ist ja nicht etwas, was jetzt auf eine bestimmte Branche spezifisch ist, sondern das kann überall angewendet werden. Ich habe eine Kollegin, die ist Direktorin einer Invalidenversicherung im Kanton Basel-Stadt und die macht das dort wirklich auch ganz hervorragend. Also es ist ja, man ist dort eigentlich Zwangskunde, man kann gar nicht auswählen, aber das geht auch in Monopolstrukturen. Und je mehr man sich eben über technologische, gesellschaftliche Aspekte dann eben auch wieder austauschen kann, kann man untereinander diese Erfahrungen auch wieder nutzen, um da gemeinsam auch weiterzukommen.
Ja, jetzt haben wir einiges über Mitarbeitende gesagt, auch wie man Mitarbeitende ausbilden soll. Und das führt mich eigentlich zum nächsten Block sozusagen oder zum nächsten Schwerpunkt, eben Kultur und Mindset. Und zum Einstieg Julia Bangert, die ist CHRO und COO von DATEV. Die hat gesagt, Custom Experience und Employee Experience sind für mich zwei Seiten einer Medaille. Wenn man den Fokus nur auf die eine oder die andere Seite legt, wird man langfristig nicht erfolgreich sein können. Also diese zwei Seiten einer Medaille, das ist irgendwie was wir schon verschiedentlich auch schon gehört haben oder wir auch schon drüber gesprochen haben oder du auch drüber gesprochen hast, Cyril. Es ist wichtig halt eben, weil CX und EX oder Customer Experience und Employee Experience gehören wirklich zusammen, weil eben die Mitarbeiter letztendlich eben dafür sorgen oder eben nicht dafür sorgen, dass die Kunden letztendlich zufrieden sind. Hast du da noch entsprechende Ergänzungen dazu?
Ja, du sagst das sehr schön. Also Mitarbeiter und Kunde, das heißt, es geht ja immer um Mensch. Und wenn man einmal anschaut, was ein Unternehmen ist, dann besteht ein Unternehmen aus Kunden, aus Mitarbeitenden und einem Eigner. Also irgendjemandem gehört dieses Unternehmen. Und egal, welche Unternehmung man anschaut, sind immer eigentlich diese drei Stakeholders. Und dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Mitarbeitern und Kunden, das ist klar. Es ist eigentlich auch offensichtlich, denn wenn jemand motiviert ist, dann ist er eigentlich geneigt dazu, wirklich auch gegenüber dem Kunden eine hervorragende Arbeit zu leisten. Und umgekehrt spürt ja dann auch der Kunde, wenn der Mitarbeitende motiviert ist. Ich bin immer ein wenig vorsichtig, wenn ich dann in Unternehmen solche Diskussionen anrege, weil wir müssen ja schauen, dass wir die CX-Konzeption nicht allzu komplex machen. Also das heißt, wir müssen letztendlich einen Business Case irgendwo bewältigen oder bei einem Business Case anfangen. Und wenn ich dann auch noch die ganzen Mitarbeiterseite einbeziehe, das ganze HR etc., am Schluss mache ich eine Konzeption für das Gesamtunternehmen. Jetzt, wenn ich das ein wenig plakativ sage. Also das heißt, ich sage immer, CX setzt eine fokussierte, prioritätskonforme Arbeitsweise voraus, aber sie setzt das Bewusstsein eben auch voraus, dass es diese Zusammenhänge gibt. Ob man sie dann eben auch noch gleichzeitig löst oder nicht, das ist dann auch die Frage der Strategie oder der Priorisierung oder der Projekte. Aber man darf sich dann letztendlich nicht in dieser Gesamtperspektive da verlieren, weil wenn man das dann gegenüber dem Management argumentieren muss, dann sind sie dann irritiert und können da gar nicht verstehen, um was es geht. Mir hat kürzlich ein Direktor von einem mittelständischen Unternehmen auf Deutschland gesagt, ja, er werde konfrontiert mit diesen Begriffen, oder, und er wisse gar nicht, wie das alles zusammenhängt, und die wollen jetzt auch noch Experience machen, und da gibt es noch die User Experience Leute, und dann gäbe es die Brand Experience. Also, mir geht es einfach darum, dass wir dann in der Gesamtdiskussion dann auch die Führungskräfte und Stakeholder dann nicht überfordern.
Ja, nein, ich bin sehr froh für diesen Hinweis oder diese Einordnung. Eben Ziel dieses Podcasts mit dir soll ja sein, eben, dass wir das ein bisschen einordnen, das Ganze. Ich habe natürlich all die Fragen gestellt, weil ich eben auch diese ganzen Zusammenhänge sehe, und die Komplexität gefällt mir bis zu einem gewissen Grad auch sehr gut. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich tatsächlich so, dass wir jetzt ein bisschen priorisieren müssen. Und da hast du wirklich einen Punkt. Also wenn es dann eben halt Richtung Employee Experience geht, eben kommt die HR-Abteilung dazu oder People and Culture, wie sie heute heißen, und dann wird es natürlich automatisch komplexer, und wer weiß, vielleicht kommt man dann gar nicht vom Fleck, wenn man erst eben diese Büchse aufgemacht hat, ja. Nein, finde ich gut. Also wir werden sicher gegen Ende des Podcasts noch darüber diskutieren, in welcher Reihenfolge, mit welchen Prioritäten wir jetzt da vorgehen sollten. Weil ich denke auch, dass es ganz wichtig ist, dass man sich da nicht verliert. Aber trotzdem noch ein Zitat, das mir auch noch gut gefallen hat in diesem Zusammenhang, von Mark Wagner damals. Der hat gemeint, wir müssen unser People Operating System so ausrichten, dass es in der Lage ist, jegliche Art von Distanz zum Kunden zu entfernen. Und das finde ich schon auch irgendwie, trotz allem finde ich das sehr wichtig halt, eben, dass man den Mitarbeitern diesen Zugang zu den Kunden ermöglicht, sie empowert sozusagen, sie befähigt, dass sie eben auch Kundenprobleme problemlos lösen können. Tönt jetzt ein bisschen doof, ich weiß, aber man versteht, was ich meine. Es gibt ja immer wieder solche, die sich dann hinter der Organisation verstecken oder irgendwie, wir haben da vor der Aufzeichnung dieses Podcasts ganz kurz diskutiert über einen Fall, wo dann eben das Problem hin und her geschoben wird, wo keiner so richtig zuständig sein will, statt dass sich derjenige oder diejenige, die halt diesen ersten Kontakt zum Kunden hat, wirklich auch um die Problemlösung kümmert. Ja gut, eben Mindset, Kultur. Was würdest du da noch zum Thema Kultur sagen, Cyril?
Ja, Kulturarbeit soll immer auch so sein, dass es eigentlich nicht übergriffig ist. Also das heißt, die Mitarbeitenden, die wir in Unternehmen haben, die wissen eigentlich grundsätzlich, um was es geht. Also es kann nicht eine Aufgabe sein von einem Unternehmen irgendwie da. Also ich habe auch manchmal Mühe mit dem Begriff Mindset. Also Mindset, wenn es eine Haltung oder eine Ausrichtung ist das okay. Aber Mindset soll nicht so verstanden werden, dass jetzt jeder Mitarbeitenden irgendwie von morgens früh bis am Abend spät für den Kunden brennt. Also wenn ich einen ITler habe, der so in stoischer Ruhe seine Pendenzen abarbeitet etc., dann ist der genauso wichtig wie jemand am Empfang, der sich auch mit dem Kunden beschäftigt. Und letztendlich sagen wir ja auch immer, es geht um diverse Teams. Also es braucht verschiedene Charaktere, es braucht unterschiedliche Persönlichkeiten, und wenn es einfach darum geht zu glauben, dass wir jetzt aus allen Leuten oder Mitarbeitenden eines Unternehmens irgendwie zu 100% affine Leute machen geht, ich denke, das ist auch der falsche Ansatz, so wie es auch der falsche Ansatz ist, zu sagen, wir streben eine 100% Kundenzentrierung an. das ist gar nicht möglich, weil das lässt sich nicht finanzieren. Kundenzentrierung beteiligt sich innerhalb eines Unternehmens in der Diskussion bezüglich Machbarkeit, bezüglich Wirtschaftlichkeit, und es sind dann letztendlich immer Kompromisse dann. Und wichtig ist, darüber zu reden, aber in einer Art und Weise, wo man davon ausgehen kann, dass der Mitarbeiter schon ganz viel mitbringt. Also ich sehe da manchmal Workshops in Richtung Kundenzentrierung, wo ich dann sagen muss, ja gut, aber wieso habt ihr denn da die Mitarbeitenden erst angestellt, wenn ihr davon ausgeht, dass die das gar nicht wissen, oder in dieser Form? Also ich weiß nicht, ob ich mich jetzt da klar genug ausgedrückt hatte. Es ist immer, man kann von Mitarbeitenden mehr erwarten im Grundsatz, als das von den Unternehmen manchmal gesehen wird, denke ich.
Das auf jeden Fall, aber noch zu deinem Punkt. Ich glaube, auch in der IT sollten halt auch Entwickler sollten den Kunden vor Augen halten. Ja. Den Endkunden meine ich jetzt eben nicht nur den internen Kunden, was viele tun in einer IT-Abteilung. Die reden immer von den internen Kunden. Aber wenn die ein bisschen weiterdenken würden und dann die externen oder nur schon die externen Kunden vor ihrem geistigen Auge hätten, würden vielleicht auch manche Lösungen etwas kundenfreundlicher gestaltet. Aber gut, ein anderes Thema. Aber ich bin einverstanden damit, dass man nicht von allen Mitarbeitern das Gleiche erwarten kann. Ich habe in einem Podcast oder in einer Podcast-Folge auch mit der Anne M. Schüller, Bestseller-Autorin, mal über diese verschiedenen Arten von Leuten gesprochen oder Mitarbeitenden gesprochen. Eben sie redet ja von Bewahrern, die es braucht. Also Bewahrer, die sind ja auch gut für etwas. Aber auf der anderen Seite brauchen wir halt eben auch diese Übermorgengestalter, wie sie sie nennt, ja.
Ja, Anna hat das ganz hervorragend beschrieben. Also da schließe ich mich auch völlig an. Und sie zeigt das auch sehr differenziert auf. Und was ich jetzt so ein wenig aus dem Alltag heraus formuliert habe, ist dort sehr, sehr gut unterlegt in ihrer Konzeption, ja.
Ja, in eine ähnliche Richtung ging übrigens auch die Julia Banger damals, die hat von Organisationsrebellen gesprochen, also statt übermorgen gestaltet, also geht für mich so ein bisschen in die gleiche Richtung. Sie meint einfach eben, es gibt ja diejenigen, die halt eben alte, liebgewonnene Denk- und Handlungsmuster gar nicht hinterfragen, und dann gibt's die anderen, die sie sprengen wollen, und das nennt sie eben diese Organisationsrebellen, und denen haben sie bei DATEV ganz bewusst eine Plattform geboten. Und das fand ich auch irgendwie ganz toll, oder? Dass man die eigentlich fördert, dass man die nicht irgendwie verpönt und irgendwie damit abspeist, dass man das dann vielleicht beim nächsten Mal versucht, besser zu machen oder anders zu machen, sondern dass man die wirklich dann aktiv involviert, um eben eine Lösung oder einen Prozess besser zu entwickeln. Was hältst du vom Purpose in Bezug auf eben Organisationskultur, in Bezug auf Mindset? Du weißt, ich habe mit der Ines Imdahl, eine gute Bekannte auch von dir, mal eben eine Episode aufgezeichnet zum Thema also nicht nur, aber auch zum Thema Purpose. Und Ines ist ja davon überzeugt, eben, dass eben jedes Unternehmen diesen Purpose braucht und den auch stark inszenieren sollte und die Mitarbeitenden halt eben nach diesem Purpose dann oder durch diesen Purpose halt inspiriert sind und so sich die Customer Experience quasi automatisch verbessert.
Ja, ich bin auch davon überzeugt, dass das sehr zentral ist. Früher hat man ja das immer in der Diskussion von Leitbild, Vision, Mission, also damals immer mit diesen Themen auseinandergesetzt. Mir fällt einfach auf, dass wir in einer Zeit leben, wo sehr viel eben über Purpose und Werte diskutiert wird. Und wenn ich dann die Realität sehe zurzeit, sind wir in vielen Branchen oder Unternehmen sehr sinnentleert. Also wenn ich mir vorstelle, vor 20 oder 25 Jahren hatten wir so gerade auch in der Schweiz, also sehr viele Unternehmen, also die Sinn gaben oder auch im Bereich des Service Public, die sich gut positioniert haben. Und wenn man heute beispielsweise, um mich jetzt nicht aufs Glatteis zu begehen, finden wir keine Bank unter den Top 40 in den Imagebarometern, oder? Und das war vor 20, 25 Jahren, waren die drei oder vier Großbanken, haben die Plätze zwischen 1 und 10 unter sich ausgemacht. Und heute ist ein Zweifelpommes-Chips oder eine Ricola oder ein Twint, oder? Sind ganz vorne. Und das hat sich auch sehr, sehr massiv verändert. Und ich denke, das ist das gleiche Thema. Es war auch in der Nähe zur ganzen Frage der Führung oder zu diesem Commitment. Das muss eben auch sehr, sehr stark geprägt werden, diese Diskussion von dieser alten Führungsriege. Egal, eben wie sich die dann in der Zusammensetzung, in der Erarbeitung auch mit Mitarbeitenden aus allen Bereichen zusammensetzt. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass das extrem zentral ist und letztendlich diese Customer Experience, über das, was wir diskutieren, wir liefern letztendlich das als Resultat. Es ist wie eine Auslieferung dieses Purpose oder eine Auslieferung einer Marke oder einer Markenidentität. Also CX setzt genau das um. Und wenn das im Purpose zu wenig klar definiert ist, dann ist es auch ganz schwierig, eine CX-Strategie zu entwickeln und dann daraus auch richtige Rückschlüsse daneben zu ziehen. Und dann zerfledert, das ist wahrscheinlich ein schweizerdeutscher Ausdruck, zerfledert, also diese Gesamtwirkung, dann interpretiert jedes Projektteam oder jeder Verantwortliche dann Kundenzentrierung auch wieder auf seine Art und Weise, und da gibt es keine Gesamtwahrnehmung, oder? Das ist dann, also zusammengefasst, ja, Purpose ist absolut zentral, und das gerade von einer Ines Imdahl wird das so, wie soll ich sagen, so einfach und verständlich eben dargelegt, und wir haben dort auch wieder das gleiche Problem wie mit der CX. Die Leute wissen es, aber setzen es nur bedingt um. Und die Gesamtsituation, wie sie im Moment ist, oder, da sehe ich massiv Luft nach oben, oder, in dieser Umsetzung. Weil letztendlich, wenn ich sehe, was die Menschen von einer CX erwarten, dann ist es eigentlich in allen Fällen das Gleiche, oder? Man will ernst genommen werden, es soll Augenhöhe sein, eine Dienstleistung soll rasch und ehrlich erbracht werden. Und da haben wir 80-90% der Werte, über die wir sprechen, habe ich jetzt einfach aus dem Ärmel geschüttelt, oder? Jetzt kann man das einfach noch präzisieren und klar machen und dann konkret leben. Auch das ist keine Hexerei.
Vielleicht noch schnell für diejenigen, die Ines Imdahl nicht kennen. Sie ist Diplompsychologin und auch Buchautorin und massive Influencerin auf LinkedIn. Man kennt sie ja auch auf LinkedIn, weiß ich, sehr dezidiert äußert zu Themen wie Diversity, Gendergerechtigkeit oder Nachhaltigkeit. Und hier vielleicht noch ein Zitat, das ganz gut zu dem passt, was wir gerade eben besprochen haben. Wenn die Mitarbeiter daran glauben, einen Mehrwert zu liefern und vom Produkt inspiriert sind, verbessert sich auch die Customer Experience. Gut, damit haben wir das Thema Purpose abgeschlossen, und damit, ja, wir haben das nicht abgeschlossen. Kultur, da gäbe es wahrscheinlich noch viel zu sagen. Vielleicht einen Punkt noch, nachdem ich schon von Diversity gesprochen habe. Ich habe ja kürzlich diese Podcast-Folge aufgezeichnet mit Elena Schmidt. Die war früher bei der SIG AG zuständig für Marketing-Automation, ist mittlerweile seit rund 2 Jahren vielleicht Coaching für weibliche Führungskräfte. Also ganz genau, Coaching für Frauen, Führung und starke Visionen, genau. Sie hat da kürzlich gesagt, die Customer Experience profitiert von weiblicher Führung. Was hältst du davon, liebe Cyril? Ich weiß, das ist eine heikle Frage, aber ich stelle sie jetzt trotzdem.
Ja, ich kann sie empirisch nicht beweisen, aber ich bin auch dezidiert der Auffassung, dass gerade auf der Stufe des Leaderships es Frauen sind, welche die CX in der Dachregion auch voranbringen. Anlässlich des Internationalen Frauentags veröffentliche ich immer so eine Liste mit 12 oder 16 Frauen, die mir in den letzten Monaten aufgefallen ist. Und ich sage offen und ehrlich, wenn ich jetzt das bei Männern machen müsste, also wenn ich 12 bis 16 Männer aussuchen würde, dann würde es mir wahrscheinlich ein wenig schwerer fallen. Also die Selektion beruht dort darauf, wirklich Leute, die in der Führung auch tätig sind. Ich nenne ein Beispiel, die Kerstin Köder bei der SAP, also Leute, die das wirklich auch leben oder umsetzen. Und ich habe eine Barbara Timm bei Medallia kennengelernt, die jetzt CX-Direktorin wird bei der Allianz ab September, Oktober. Also wirklich Top-Strateginnen und die in der Lage eben sind, all diese Facetten, über die wir uns aktuell unterhalten oder was jetzt dann in unserem Gespräch auch alles noch kommt, also auch ganz konkret eben zu leben. Und diese ganze Welt der Customer Experience, kann man sagen, es geht ja um Marketing, es geht um Verkauf, es geht sicher um diese ganze Kundenservice-Thematik. Man muss sattelfest sein, was Prozessmanagement ist, technische Kenntnisse, und dann hat es auch sehr viel mit Psychologie zu tun, wahrscheinlich 50% Psychologie, und es wird eigentlich immer anspruchsvoller mit allem, was kommt, weil jedes Thema, wir kommen sicher auch noch auf die KI-Thematik, oder, spielt auch massiv hinein, und dann denke ich, vielleicht ist die CRM-Welt in der Männerlastig, wir haben auch in der CX-Community haben wir mehr Frauen als Männer, hat sich so ergeben. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön, dass das so ist. Ich habe eben das Gefühl, dass es auch so ist, aber es gibt auch durchaus auch Frauen darunter, die ich jetzt nicht besonders CX-affin finden würde, oder? Also das gibt es auch. Aber ja.
Ja, nein, ich würde das auch unterschreiben. Also das habe ich auch gesagt in dieser Podcast-Folge, dass ich das auch so erlebe. Und der Grund für mich ist eindeutig, Frauen haben mehr Empathie. Und es ist Empathie, die es braucht für eine gute Customer Experience, für ein gutes Customer Experience Design. Gut, dann verlassen wir das Thema Kultur, Mindset. Und gehen zum nächsten Thema über. Und das nächste Thema bei mir auf der Agenda ist Marketing, Marke, Marken-Identity oder Identität. Das hängt ja alles so ein bisschen zusammen und eben auch zusammen mit Customer Experience. Also beispielsweise sage ich oft Customer Experience Management oder Customer Experience Design, wie ich es lieber nenne, ist, weil es eigentlich mehr mit Gestaltung zu tun hat, wie beispielsweise auch Jan-Erik Bars einmal betont in einer Podcast-Folge. Also Customer Experience Design ist das neue Marketing, sage ich oft. Weil letztendlich eben hatte Marketing bisher so halt auch diese Silo-Sicht teilweise auf die Kunden. Die Kunden, die kümmern sich aber nicht, ob sie es mit dem Customer Service zu tun haben, ob sie mit einer Marke in Kontakt kommen in irgendeinem Shop oder so, oder ob sie mit einem Vertriebler reden. Letztendlich ist das Markenerlebnis das, was die ganze Unternehmung kommuniziert und natürlich vor allem eben diese Front Offices, also die drei erwähnten Customer Service, Marketing und Sales. Und ja, eben deswegen finde ich, eben ist eigentlich Customer Experience Design ist das neue Marketing. Was meinst du dazu, Sigi?
Ja, also das ist auch eine akademisch wahrscheinlich eine schwierige Diskussion. Von der Absicht her, Marketing 1970, 1990 so entstanden und sich dann wirklich auch gut etabliert. Also praktisch jedes Unternehmen hat ja eine Art Marketingabbildung. Und CX geht ja aus den Entwicklungen der Digitalisierung hervor. Also darum diese Notwendigkeit und wo dann vor allem auch all diese Touchpoints sehr viel komplexer wurden. Und mir wäre jetzt nicht bekannt, dass es Frameworks gäbe im Marketing wie eine Customer Journey, die sicher eine Alleinstellung hat innerhalb des Customer Experience Management. Also ich würde jetzt sagen, eine Erweiterung, es hat sicher viele Übereinstimmungen, aber Marketing macht natürlich im Moment auch in vielen Teilen so eine Daseinskrise durch. Und ja, sicher braucht es ein optimales Zusammenspiel, weil es diese klassischen 4 Ps oder 7 Ps, also die braucht es ja auch in Zukunft. Ich sage immer, mit Customer Experience alleine werden die Probleme nicht abschließend gelöst. Also es braucht eben immer diese Maßnahmenkombinationen oder eben das Zusammenspiel. Und letztendlich ist ja die Stärke der Customer Experience, dass man wirklich konsequent versucht, auf den Kunden zu verstehen oder auf den Kunden zu hören und diese Erkenntnisse, diese Customer Insights dann in den ganzen Problemlösungsprozess einzubeziehen, in aller Konsequenz.
Ja, und trotzdem hat selbst der berühmte Professor Dr. Manfred Brun von der Universität Basel hat in einer früheren Folge gemeint, wir haben es heute mit einem Perspektivenwechsel in der Marketinglogik zu tun, denn die Kundenorientierung ist eine Goods-Dominant-Logic, während Customer-Centricity die Service-Dominant-Logic verkörpert und seit einigen Jahren steht eben die Customer-Dominant-Logic im Vordergrund. Wir gehen weg von der Anbieterperspektive hin zur Kundenperspektive. Ja. Also selbst da ist es angekommen, also eben akademische Diskussion auch in dem Sinne. Und ich finde diese Customer Dominant Logic übrigens sehr interessant. Und da wird in diesem Zusammenhang auch von Ökosystemen gesprochen, in denen der Kunde halt mitwirkt am Mehrwert, der halt dann letztendlich eben für diese Kunden geboten wird. Also so gesehen gibt es auch diesen Zusammenhang oder anders gesagt oder einfach gesagt, Customer Experience und Brand Experience gehen Hand in Hand und man weiß ja auch, dass sich das gegenseitig beeinflusst. Also mal plakativ gesagt, ich habe das kürzlich in einem Vortrag auch erwähnt, wenn das Markenversprechen dann an einem Touchpoint nicht gehalten wird, dann ist auch die Customer Experience im Eimer. Genau, ich habe nach etwas Schönerem gesucht als am Arsch.
Ich möchte vielleicht meine Aussage noch ergänzen. Ich bin heute froh, dass ich die Marketinggrundlagen gelernt habe und die mir in Fleisch und Blut übergegangen sind und auf dem oben herauf jetzt Customer Experience aufsetzen konnte. Also wenn ich jetzt nur, ich sehe das immer auch in der Studienplanung jetzt an der Hochschule in Zürich, da stellt sich auch die Frage, wenn man 16 Tage Ausbildung zur Verfügung hat in einem CAS, wo fängt man an, wo hört man auf, oder? Und wir können ja nicht alles dort reinpacken, oder? Aber Grundlagenwissen zu haben in Fächern Prozessmanagement, Marketing, Kundenservice, also das ist schon absolut Gold wert. Und wenn man dann irgendwie also ich spüre dann auch, eben es braucht oftmals also diese klare, strukturierte, gute Vorgehensweise, die man aus dem Marketing eben kennt und dann auch wieder diese Flexibilität des CX-Managements, wenn man die Begriffswelten anschaut, oder das sehen wir, im Marketing haben wir etwa 300 oder 400 wichtige Begriffe. Und wenn ich das CX-Management anschaue, da bin ich mit 20, 25 Begriffen, bin ich dann schon relativ weit, oder? Also wenn ich diese 25 Begriffe oder 30 Begriffe im wirklich verinnerlicht habe, dann ist es dann schwierig zu unterscheiden, ist das ein Experte oder kein Experte. Und im Marketing fliegst du auf, wenn du nicht eben 100 oder 150 du fliegst dann auf, wenn du diese Logik eben nicht hast oder wenn du beispielsweise Marktsegmente und Teilmärkte nicht unterscheidest oder die Dominanzmatrix nicht kennst oder all diese oder Pull und Push nicht unter. Also es ist irgendwie, ist es dort eine andere Welt, oder? Und ich wünschte mir schon auch und ich denke, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst und darum engagiere ich mich auch in der Aus- und Weiterbildung. Es braucht dann schon noch ein wenig akademischen Background oder für diese CX-Welt, weil so ganz richtig verankert ist das ja auch überall an den Universitäten oder Weiterbildung wird das gelehrt, aber zum Teil schon auf sehr unterschiedliche Art und Weise, oder? Also da braucht es wahrscheinlich dann schon noch auch eine Entwicklung, die da zu stattfindet. Aber da ist ja vor allem die Hochschule, also die Universität St. Gallen sicher daran, das ist dort gut aufgehoben.
Ja, nee, da sind auch andere Universitäten dran. Ich glaube schon, dass sie alle begriffen haben, wie wichtig eben Customer Experience Design oder Customer Experience Management ist. Und eben die einen sehen es als Teil des Marketings natürlich und andere wahrscheinlich eher als eigene Disziplin. Und eben letztendlich spielt es eigentlich keine Rolle. Aber ich finde interessant, dass du gerade gesagt hast, ich komme ja aus dem Marketing ursprünglich, eben dass es da sehr viel mehr Begriffe gibt als im Bereich des CX-Managements. Jetzt, was auch mir gerade noch durch den Kopf schoss eben, ist, dass Marketing unter Umständen auch das korrigieren kann, was im Bereich Customer Experience verbockt wurde. Ich hatte dazu beispielsweise einen spannenden Podcast gemacht mit dem Sven Neveling. Der ist bei der Deutschen Bahn bzw. DB Fernverkehr ist er zuständig für CRM und Loyalty Programs, aber Teil der Marketingorganisation. Und ich meine, ich muss hier niemandem sagen, wie katastrophal, dass die Deutsche Bahn unterwegs ist, wie viele Verspätungen sie einfährt, beziehungsweise Ausfälle sie hat, etc. Und die können das teilweise korrigieren, indem sie halt mit einem schönen Bahnbonusprogramm die Leute wieder glücklich stimmen und sagen wir mal, mindestens die Toleranzschwelle da massiv erhöhen, ja. Also Marketing kann da teilweise auch Dinge korrigieren, die quasi andere verbocken. Wobei, fairerweise muss ich sagen, dass da auch die Mitarbeitenden natürlich, also Schaffner, Zugpersonal etc. da eine wesentliche Rolle spielen, wenn es darum geht, die Customer Experience dann wieder anzuheben. Oder der Level der Zufriedenheit wieder anzuheben. Ja gut, was gibt's noch zu sagen zum Thema Marketing, Marketingidentität? Ich glaube, wir haben das Wesentliche gesagt. Wie würdest du es priorisieren, Cyril?
Ja, hat oberste Priorität. Also das ja ist zentral. Was mir manchmal ein wenig Sorge macht, ist, also wir diskutieren oftmals über Silos. Aber wenn ich das genau anschaue, die Zusammenarbeit zwischen Brand Management und CX und UX und Service Design ist also mittelmäßig. Also die könnte besser sein. Also ich habe in meinem letzten Job bei der Post kann ich meine Kontakte mit dem Brand Management kann ich an einer Hand abzählen, oder? Und also letztendlich zahlt ja das alles auch irgendwie auf das Gleiche ein. Aber mir fällt auch auf in den Diskussionen mit UX, es ist immer sicher auch menschenabhängig, oder? Die haben dann auch wieder ihre Methode und so. Und ich frage mich dann oftmals, ja, versteht man sich wirklich in diesen Punkten, oder? Und das ist dann das, was innerhalb von einem Unternehmen natürlich dann auch irgendwo dann in der Geschäftsleitung auffällt und sagt, ja, jetzt haben wir so viele Initiativen am Laufen und die kannibalisieren sich irgendwie fast untereinander. Ich denke, da haben wir noch Hausaufgaben zu machen und ich denke, ein Punkt möchte ich hervorheben. Also was ich mir wünsche, ist, dass das die Customer Experience Verantwortlichen mehr auf die Leute aus dem Kundenservice zugehen. Also wenn ich einen Appell platzieren kann, also mich eingeschlossen. Also weil dort gibt es sehr, sehr viele gute Ansätze, dort haben wir eine Fülle von Informationen und aus irgendwelchen Gründen wird das oftmals eben übersehen, dass man eben in diese Richtung auch die Zusammenarbeit mehr suchen sollte.
Also für mich ist das ganz zentral, weil letztendlich ist es die Kundenserviceabteilung, die alles kaputt machen kann, was zuvor mühsam aufgebaut wurde. Also wenn man sich ein neues Markenimage verpassen will, werden da Millionen investiert und dann Vertriebsleute werden geschult und man verspricht den Leuten, den Kundinnen, verspricht man ja einiges und dann auf der anderen Seite eben, wenn sie dann mal ein Problem haben mit einem Produkt oder irgendwas nicht geliefert wird, dann landet man ja automatisch dann beim Customer Service und die können dann wirklich oft alles versauen, auf Deutsch gesagt, ja. Also so gesehen ist das ein ganz wichtiger Appell von dir, Cyril, würde ich unterschreiben. Und ich hätte mich gewundert übrigens, wenn das Thema Silos oder Abteilungssilos nicht auch Eingang gefunden hätte jetzt in diese Podcast-Folge. Da haben wir auch schon verschiedentlich drüber diskutiert und da sind sich ja auch nicht alle einig übrigens. Also ich sage immer, man kann die Silos nicht einfach einreißen, wie das viele fordern. Also gerade in großen Unternehmen ist das irgendwie gar nicht möglich. Das ist Utopie, das ist Träumerei. Die Anne Emschüler würde mir zwar da widersprechen, würde von ihrer Kreisorganisation reden. Aber ich denke, je größer das Unternehmen ist, desto mehr ist es halt irgendwie in einer Form in Abteilungen organisiert. Und wichtiger ist es wahrscheinlich, interdisziplinäre Teams zu haben, die halt dann bereichsübergreifend dann gemeinsam an Prozessen arbeiten. Und wie die Janine Kreinbrink beispielsweise auch, also sie ist ja auch Coaching, sagt man eigentlich Coaching? Ja, die Elena Schmidt hat auch von Coaching gesprochen, also Coaching und im Thema Customer Experience. Und sie hat auch gesagt, wir können den Silos auch positive Eigenschaften abgewinnen, weil eben zum Beispiel Verbundenheit, Loyalität, Commitment oder Expertise sich darin wiederfinden. Also so gesehen haben Silos ja oder Abteilungssilos auch einen Vorteil. Und eben wie gesagt, ich finde es unrealistisch, dass man die einfach niederreißt.
Also ich teile, wir haben ja verschiedentlich darüber, also ist auch ein Dauerthema und wir unterhalten uns auch immer wieder über LinkedIn darüber und ich unterstütze deine Haltung absolut. Für mich ist das auch ein Punkt oder der Eingang einfach ins Bewusstsein der CX-Verantwortlichen finden muss, dass das einfach so ist, oder? Dass man das bei der Arbeit berücksichtigen muss, aber sich da auf einen Krampf einzulassen und eine Lösung dort zu finden, das ist das eben, wo ich sage, das gehört nicht ins Aufgabengebiet eines CX-Verantwortlichen. Oder wenn man das, am Schluss nimmt man dann die Rolle des CEOs ein und das kommt dann definitiv nicht gut. Man muss die Situation, die man antrifft, mit der muss man nachher arbeiten. Also ich habe nie eine optimale Situation, die ich in der Beratung antreffe. Es gibt das zu berücksichtigen und dann das Schritt um Schritt eben weiterzuentwickeln. Und es gibt für mich wenige Unternehmen, die ohne solche Silostrukturen arbeiten. Ich habe das bei der BSI jetzt schon gesehen, das ist ein schweizerischer Softwareproduzent oder Hersteller. Die haben sich so wirklich in solchen Kreisorganisationen organisiert, wie das an Schüler vorträgt, und zwar einfach um die Kunden herum. Also einfach, da ist der Kunde im Zentrum und das wird so organisiert. Es wird wahrscheinlich im Hintergrund wird es irgendwelche administrativen Strukturen auch noch haben, oder? Weil das muss ja irgendwie, auch dort braucht es eine Personalnummer, um den Lohn auszuzahlen. Aber man spürt dann solche Sachen eben dann schon, oder? Und da sind wir dann bei der Kultur, also das wird dann eben auch spürbar. Also die sind anders unterwegs, haben sehr viel kürzere Entscheidwege, die können auf Kundenfeedback sehr, sehr viel schneller eingehen, als wenn du dich in Silostrukturen hast. Also das ist dann dort einfach auch der Nachteil.
Ja, natürlich. Und aus Kundensicht darf es diese Silos ganz bestimmt nicht geben. Das hat auch Janine Kreinbrink übrigens gesagt, obwohl sie eigentlich für Silos eintritt oder denen auch positive Eigenschaften abgewinnen kann, hat sie gesagt, kein Kunde sagt, ich gehe heute zu Silo Nummer 10. Kein Kunde schert sich um silo-isolierte Teilziele. Also das finde ich auch ein schönes Zitat. Und so gesehen eben ist es eigentlich schade, eben, dass die Leute nicht miteinander reden. Du hast es vorhin plakativ an den Marketingorganisationen, Brandmanagementorganisationen dargestellt. Und das ist tatsächlich natürlich in großen Firmen oft der Fall, dass PR eine eigene Abteilung ist, Brand Management ist eine eigene Abteilung, dann eben hast du die Field Marketing Organisation etc. Ich habe das alles auch erlebt in größeren Organisationen und da ist es dann tatsächlich teilweise schwierig und da muss man aber unbedingt dafür sorgen, eben dass man in diesen interdisziplinären Teams halt versucht dann gemeinsame Sache zu machen. Ja gut, Markenidentität. Ja, das hatten wir eigentlich. Gehen wir zum Thema Insights über. Insights, da habe ich auch beispielsweise eine Podcast-Folge gemacht mit Frau Professor Dr. Elke Theobald von der Hochschule Pforzheim. Die leitet da einen Masterstudiengang zum Thema Marketing Intelligence, ist auch Buchautorin und so. Und die sagt auch, durch CX Intelligence gestützte kontextrelevante Inhalte bieten Kunden bieten wir Kunden einen echten Mehrwert. Und ich glaube, das ist wirklich so gesehen ganz wichtig. Und heute hat man die Technologie dazu. Wir kommen noch auf Technologie zu reden. Aber ich glaube, das ist halt wichtig eben, dass man diese Kontexte versteht.
Ja, also für mich zentral auch. Also das ist das, was wir vorhin angesprochen haben in der Diskussion Marketing CX. Also die Stärke der CX ist ganz sicher diese Sicht auf diese Customer Insights. Aber genau hier beginnt dann auch wieder die Diskussion. Ich sehe zum Teil in Unternehmen, dass man das Customer Experience abschafft oder abgeschafft hat und dann entstehen plötzlich jetzt Customer Insights Abteilungen oder dieser Begriff kommt dann immer mehr. Mhm. Und wenn dann eben diese Customer Insights einfach verwaltet werden, also die Kundenerfahrungen verwaltet werden, dann kommen wir nicht voran. Also für mich sind Customer Insights, sind Erkenntnisse, welche direkt in die Produktentwicklung und direkt in die Prozesse und direkt ins Alltagsgeschäft gehören. Ich habe es auch schon erlebt, oder, da macht man analog eines Vorschlagswesen, macht man da komplexe Prozesse, wo dann Verkäufer und Leute von der sogenannten Front eingeladen werden, Beobachtungen dann zu machen, einzureichen, und das wird dann in verschiedenen Stufen, wird das dann nachher bearbeiten von sogenannten Customer Insights Managern oder Innovationsexperten, werden die dann priorisiert etc. Und was da am Schluss rauskommt, ist da wie ein Salami oder irgendwie etwas aus dem Fleischwolf. Man weiß das gar nicht. Also um was es dann letztendlich geht. Oder anders gesagt, von der Logik her, echte Customer Insights, oder, gehören abgebildet in die relevanten Customer Journey. Mhm. Oder? Und
ja, absolut
einverstanden. Ja, aber da ist man zum Teil dann weit davon entfernt und macht dann mehr oder weniger, macht man so, früher hat man in den 90er Jahren hat man dem Marktbeobachtung gesagt, also oder Konkurrenzbeobachtung, und da hat dann irgendwie gesehen, ja, wie machen es meine Mitbewerber, die ähnliche Produkte haben, und dann kam das irgendwo auch unter Erkenntnisse dann irgendwo einmal ins Management rein. Und ich denke, bei den Insights kommen ja wir ja genau jetzt in diese ganze KI-Thematik rein, oder, wo ich ein enormes Potenzial dann eben auch sehe, dass auch unstrukturierte Informationen ebenso zu Customer Insights technologisch, aber da bist du da, das musst du erklären, das kannst du besser erklären, so aggregiert werden, dass sie dann handhabbar werden oder umsetzbar werden, oder? Und nicht, dass man, du kennst das auch aus Unternehmen, da diskutiert man über Customer Insights, und der die besseren Argumente hat, macht dann die Gewichtung, oder? Oder? Dann sagst du, nein, aber es ist so, und der andere sagt, es ist so, und nein, das ist so, und dann entscheidet einfach nachher. Und mit dieser ganzen Technologie, die wir jetzt haben, glaube ich, dass wir wirklich ein vertiefteres Verständnis ermöglichen und alle relevanten Informationen zu einem Erlebnisschritt beispielsweise, die im Unternehmen vorhanden sind, ebenso auch zusammenfassen können.
Mhm. Ich glaube schon, es ist wichtig halt, dass man eben nicht einfach Daten zum Selbstzweck sammelt. Das haben früher teilweise du kennst den auch in der Schweiz, einen großen Retailer, der hat jahrelang Daten gesammelt, hat nichts daraus gemacht. Und auf der anderen Seite eben kann man nicht einfach dann als Marketingabteilung vielleicht gänzlich auf diese Daten abstützen, die man erhoben hat. Wobei immer mehr, muss ich sagen, weil eben die Datenbasis, die wir auf der einen Seite immer besser, auf der anderen Seite, also trotzdem sterben der Cookies. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich tatsächlich die Situation, dass halt eben Kunden gerne Daten preisgeben im Sinne eines Bonusprogrammes beispielsweise, das ich auch schon erwähnt habe, diese ganzen Loyalitätsprogramme etc. Also Kunden sind durchaus bereit, Daten zu teilen. Und auf der anderen Seite kann man heute eben sehr viele Daten aggregieren, also auf dem Web scrapen, crawlen und dann aggregieren und eben, wie du schon angetönt hast, Cyril, mit Hilfe der künstlichen Intelligenz kann man natürlich daraus Muster erkennen, die man dann eben für Marketingzwecke nutzen kann auch. Und das war früher aufwendig und ist heute relativ einfach. Aber ich glaube, wichtig ist es eben, dass man, und das hat beispielsweise Monika Schulze, mit der habe ich auch mal eine Podcast-Folge gemacht. Die war Vorständin bei der Zürich hier in der Schweiz, ist jetzt bei der Zürich in Deutschland. Und die hat halt wirklich plakativ beschrieben, wie sie Daten gesammelt haben und dann aber den Vertrieb damit konfrontiert haben. Also sie haben nicht einfach aus der Marketingabteilung heraus dann gesagt, so, wir haben jetzt all die Daten und so machen wir das jetzt. Und oft ist es ja so, dass der Vertrieb sagt, wir kennen die Kunden am besten und dann vielleicht alles anders machen, sondern sie hat dann wirklich die Vertriebsleute, also diese ganze Außendienst von einer Zürich-Versicherung damit konfrontiert und dann haben sie gemeinsam daran gearbeitet, was sie jetzt daraus machen und wie sie das Marketing neu ausrichten. Das finde ich zum Beispiel auch ganz wesentlich.
Und was ein ganz schöner Begriff im Zusammenhang jetzt Insights und KI ist für mich die Demokratisierung des Wissens. Also wenn du dir jetzt vorstellst, jetzt, also wir beide wären Chefs seiner Mikrofiliale da in Bern. Und heute können wir eingeben, ja, was stört die Kunden an meiner Filiale? Und dann kommt irgendetwas raus, vielleicht Öffnungszeiten, Personal nicht so unfreundlich, zu unfreundlich oder zu wenig regionale Dings. Oder? Jetzt ist das Resultat, von dem ich jetzt spreche, ist vielleicht in keiner Art und Weise empirisch, oder? Das hat sehr viele Zufälligkeiten. Mhm. Aber dieser Filialleiter kann konkret jetzt hingehen und sagen, okay, dann arbeiten wir an diesen Themen, oder? An diesen drei Themen. Und so falsch ist es gar nicht, an diesen drei Themen zu arbeiten. Und wenn du jetzt da die Relation anschaust, wie früher das gegangen wäre, oder? Dann wärst du hingegangen und hättest irgendwie vielleicht in der Zentrale einmal angefragt, können wir eine Marktforschung machen? Und dann hätten die dort in der Zentrale gesagt, ja, ihr spinnt ja, oder? Also das unterscheidet sich ja nicht groß, oder? Und all das Zeugs, was da im Hintergrund läuft, also ich denke, CX darf dann auch zwischendurch einmal ganz pragmatisch sein, wie ich jetzt an diesem Beispiel erläutere, und dann in die Handlung zu kommen und dann beispielsweise aufgrund einer solchen Erkenntnis an der Kundenfreundlichkeit oder am regionalen Angebot zu machen. Und darum finde ich das schon auch ganz cool, oder? Dass man heute dann den Zugang hat zu Daten, die irgendwo vorhanden sind. Aber gleichzeitig muss man ja dann auch wieder davor warnen, dass so ein Resultat, oder wenn ich das für etwas anderes, ganz Spezifisches brauche, für einen Markteintritt, dann wäre es sicher zu wenig aussagekräftig, oder?
Ja, richtig, ja. Aus dem Punkt. Jetzt zum Thema CX-Management noch. Also CX-Manager tun sich ja oft schwer in Organisationen, werden teilweise, was Sie schon gehört haben, nicht so richtig ernst genommen. Vielleicht hat es ja so ein bisschen damit zu tun, eben, dass sie halt auch neben einer Marketingabteilung auch noch irgendwo nebenher laufen. Und viele CX-Programme sind nachweislich auch gescheitert. Das hat Dr. Maxi Schmidt einmal gesagt, auch in einer Podcast-Folge, die kennst du ja auch, Senior Vice President bei Forrester, Analyst. Und sie hat gemeint, viele CX-Programme sind halt nichts anderes als Voice-of-the-Customer-Programme, die irgendwo in einem Abteilungssilo angesiedelt sind und deswegen scheitern so viele CX-Programme. Jetzt eben, wir haben schon über die Organisation gesprochen, da brauchen wir nicht drauf zurückzukommen, aber was siehst du sonst noch, Cyril, an Gründen, wieso das eben CX-Programme gescheitert sind oder CX-Manager es so schwer haben in Organisationen?
Ja, es gibt wahrscheinlich zwei Dinge. Einerseits, dass oftmals gar keine Konzeption, ohne jetzt das Wort Strategie zu bemühen, oder? Gar kein Konzept erstellt wird. und auf der anderen Seite, dass man dann sehr, sehr lange braucht, um irgendwie etwas zu beschreiben und zu machen, bevor man dann eben ins Tun kommt. Und wenn man im Tun ist, sind die wird kein klarer Case beschrieben, woran man dann arbeitet, oder? Also man ist dann sehr engagiert dran an verschiedenen Sachen, wird dort aufgeboten, macht dort ein Coaching, macht dort etwas etc. Und das gibt kein nachvollziehbares Gesamtbild. Und ich habe es vorher erwähnt, also es Customer Experience Management, also das gehört in die Strategie, also es braucht einen Link in die Strategie, in die Unternehmensstrategie hinein und es braucht nachher es braucht einen Ansprechpartner. Also wir alle kennen die Strategiearbeit. Aus der Strategiearbeit heraus werden Aufträge adressiert, es braucht Budget, es braucht Abläufe. Und diese Person, die kann irgendwo sein. Ich habe sehr positive Erfahrungen gemacht, wenn das beispielsweise eine Stabsstelle ist beim Marketingchef. Aber die Leute, die dann ganz konkret arbeiten, die sollten nicht so wie in einem Pulk zusammen irgendwo an der Marketingabteilung zusammen mit der Marktforschung oder so irgendwo sein, sondern die sollten oder müssen auf den Projekten arbeiten. Wenn man reine Customer Journey Manager hat, dann verlieren die auch den Zusammenhalt, oder? Also dann ist die gesamte Orchestrierung schwierig. Also darum gibt es für mich so ein Zusammenspiel. Es braucht irgendwo diese verankerte strategische Funktion einerseits und auf der anderen Seite Leute, die dann das in den Projekten machen. Und schauen wir uns einmal die Organisation des Prozessmanagements an. Dort haben wir die genau gleichen Herausforderungen, oder? Da sind auch nicht alle Prozessmanager einfach irgendwo zentral, oder? Aber es hat jemand, der sich, wenn du ein EFQM-Projekt voranbringen willst oder so etwas, dann braucht es wirklich diese Skills, die sehr stark eben in die Strategie und eingebunden sind. Und dann braucht es sehr gute, verlässliche Leute, die dann in diesen Projektstrukturen zusammen dort arbeiten. Also so eine Hexerei ist es auch nicht. Und ich denke, es ist immer auch eine Frage des Reifegrades und man, wie ich auch erläutert habe, es ist eine Frage der Priorität, wo man anfangen muss. Also es gibt konkrete Ansätze. Was ich mir auch konkret vorstellen kann, aber da begebe ich mich jetzt ins Offside, ist durchaus auch in einem Unternehmen in der Telekommunikationsindustrie oder irgendwo eine CXO-Stelle, wo dann wirklich die Gesamtverantwortung für alle relevanten Touchpoints zusammenkommt. Also da bin ich auch davon überzeugt, dass also wenn ich mir jetzt anmaße, ich würde ein sehr großes Unternehmen übernehmen mit 4000 Leuten und sehr stark, also sehr transaktionslastig, ich würde mir wahrscheinlich als CEO einen mindestens für die Anfangsphase einen CXO anschnallen, oder? Wo ich dann einen Ansprechpartner habe, der dann verantwortlich ist für alles, was an den Kunden rausgeht und wieder reinkommt.
Ja, das gibt's ja auch in großen Organisationen. Das ist bei mittelständischen natürlich eher nicht, aber ich bin mit dir völlig einig. Also CX gehört einfach in die übergeordnete Unternehmensstrategie und sonst sind CX-Manager wahrscheinlich auf verlorenen Posten. Oder wie Maxi, also Dr. Maxi Schmidt eben von Forrester auch gesagt hat, es ist schwierig, wenn CX nicht Bestandteil der Markenidentität ist und man mit einem Business Case eine Investition in ein CX-Programm nicht rechtfertigen kann.
Ja, und Maxi beschreibt auch etwas, was ich beobachte, ist, dass die Leute, die wir dort haben, das sind absolut hervorragende CX-Leute. Aber die haben oftmals die Schwierigkeit, dass sie das nachher nicht übersetzen können ins Management. Also ich sehe immer wieder Leute, die mich extrem beeindruckend, in welcher Systematik sie das Thema Customer Journey Analytics oder Thema Customer Journey Mapping angehen. Und ich hätte wahrscheinlich auch gar nicht die Geduld oder Ausdauer, das auch so professionell zu machen. Aber wenn man dort nachher mit denen spricht, eben das dann auf eine höhere Schiene dann zu bringen, dann scheitern die dann oft, oder? Weil sie nicht in der Lage sind, das eben auch zu übersetzen, und sie verlieren sich dann irgendwie in dieser Welt und bringen es nicht.
Customer Journey Mapping, genau.
Ja, was dann und bringen versteht, es eben genau. nicht in die Relevanz des Unternehmens, oder?
Ja, richtig. Und dafür hätte Maxi auch ein gutes Rezept. Also sie sagt ja immer, man muss halt eben dann über die Mehrwerte reden, die man für Kunden schaffen will. Und da gibt's ja, also nach Forrester diese vier Dimensionen, also ökonomisch, funktional, empirisch oder experiential. Also egal in welche Richtung es geht, aber das verstehen dann, also vielleicht das letzte weniger, aber sicher ökonomisch, funktional, empirisch, das verstehen wahrscheinlich die meisten noch. Und also gerade die Geschäftsleitung, die springt natürlich darauf an, wenn man dann quasi den Nachweis bringen kann, dass das einen ökonomischen Mehrwert für die Kunden auf der einen Seite, aber auch für das Unternehmen bringt.
Ja, und wir sind in einer Zäsur. Also das hat die Maxi auch sehr gut erwähnt. Also wir sind, sie hat irgendwie auch 2024 ist das Jahr der Wahrheit in dieser Thematik auch. Und von Creaholics in Biel weiß ich auch, die haben das so geschildert, eben wer CX, also wer heute CX macht, meint es ernst. Also wir kommen schon aus dieser Pionier, also wir sind eindeutig im Übergang von dieser Hype- oder Pionierphase in die Rechtfertigung, und das ist auch korrekt. Also CX ist keine Sonderdisziplin, also soll und darf gleich behandelt werden wie jede andere Funktion in einem Unternehmen. Und wenn es nicht gelingt, diese Beweisführung im Sinne des Managements zu erbringen, dann machen wir irgendetwas falsch.
Ja, richtig. Oder wie es Jan-Erich Bars auch ganz einfach gesagt hat, ist ja Professor an der Hochschule Luzern, HSLU, und eben bekannt für Customer Experience Design, der hat gesagt, wir müssen strategisch bestimmen, wie wir für die Kunden da sein möchten. Eben strategisch bestimmen und deshalb Design als Führungsinstrument benutzen. Und ja, also da sind wir uns einig, Cyril, das gehört in die Strategie. Und ich glaube, wenn eben auf der Ebene dann verstanden wurde, was CX eigentlich alles ausrichten kann, was es bedeutet, dann haben es Customer Experience Manager ganz sicher auch einfacher dann. Zum Thema Prozesse und Automation oder Automatisierung. Wir müssen da langsam ein bisschen Gas geben, wobei ich habe schon zu dir gesagt, also ich glaube, für diesen Jubiläums-Podcast oder diese Jubiläums-Podcast-Folge dürfen wir ein bisschen länger sein. Und ich habe ja heute einen sehr interessanten Gast, einen bekannten Gast. Und ich glaube, das hilft den Leuten letztendlich, die diesen Podcast hören, das richtig einzuordnen. Aber jetzt eben zum Thema Prozesse und Automatisierung. Wir haben da verschiedentlich schon das eine oder andere gestreift jetzt. Also eben, wir müssen bereichsübergreifend an diesen Prozessen arbeiten. Und wir sollten ganz sicher entlang der Customer Journey eben suchen, welche Prozesse sich da optimieren ließen. Und oder Pedro Perogoso, den habe ich auch mal interviewt, der ist für Prozesse in der Supply Chain eigentlich mehrheitlich zuständig. Aber der hat auch gesagt, entlang der Customer Journey sollte man in erster Linie sich wiederholende Tätigkeiten automatisieren. Und damit schafft man dann auch einen Mehrwert für die Kunden, weil eben Routinearbeiten, wo du dann, oder anders gesagt, wenn du als Kunde dann irgendwie für jedes bisschen da irgendwie mit dem Customer Service in Verbindung treten muss, das kann es ja auch nicht sein. Also Kunden schätzen in der Regel, also gerade die jüngere Generation, wenn sie Probleme selber lösen können auf dem Web. Also so gesehen sollte man eben Prozesse womöglich automatisieren. Und Peter hat auch gesagt, wir sollten vielleicht zunächst feststellen, wo es Friktionen gibt entlang der Customer Journey und dann entscheiden, welche Tätigkeiten jetzt beispielsweise an einen virtuellen Assistenten ausgelagert werden können und welche Interaktionen mittels Self-Service-Anwendungen optimiert werden können, sodass der Kunde eben, und das ist das Thema, schneller zum Ziel kommt. Was würdest du sonst noch automatisieren, Cyril?
Ja, ich kann an dem anschließen, was du sagst. Letztendlich ist die Frage dann, die man sich beantworten muss im Zuge der Automatisierung. Wo will ich Dialog, wo will ich keinen Dialog? Oder wo will der Kunde Dialog oder wo will er keinen Dialog? Also anders gesagt, wenn ich ein Mobile-Abonnement bei einem Billiganbieter habe, dann wünsche ich keinen Dialog. Und der Mobilanbieter selber, der kann das gar nicht finanzieren, wenn er jetzt eine aufwendige Callcenter-Struktur dort eben hat, oder? Und das heißt, für die Prozesse, Automatisierung, es muss einfach möglichst alles klar sein, dass es diesen Ausnahmefall gar nicht gibt oder dass man zur Kontaktaufnahme will. Hingegen bin ich Vermögensverwalter, um ein extremes Beispiel zu nehmen, oder? Dann möchte ich die persönliche Beziehung mit dir, Daniel, nicht automatisieren unter gar keinen Umständen, oder?
Und das hat aber mit unserem Alter zu tun.
So. Ja, ja. Meinst du, okay.
Ja, nicht, also nicht nur jetzt wegen der Generationengeschichte, ja, die man oft hört, eben dass Ältere halt eher noch ja, persönlichen Kontakt schätzen. Oder nicht. Ich habe es eigentlich eher so gemeint, dass eben Vermögensverwaltung wird ab einem gewissen Alter erst richtig interessant, mit 20 interessiert ist.
Ja, ja, das ja. Nicht. Oder ich kann vielleicht dort ein anderes Beispiel nehmen, also mit dem Steuerberater oder irgendwo. Also dort geht es ja darum, dass du die Transaktionen automatisierst, aber nicht die Beziehung. Also ich sage immer, Automation auf die Transaktion bezogen, aber man muss sich dann dort überlegen, also wenn ich dann ein Vermögensverwalter bin und sage, ich gebe dir die Telefonnummer nicht, oder, weil ich keinen Dialog mit dir haben will, oder, dann läuft das dann irgendwo aus dem Ruder. Also diese Fragen muss man sich immer stellen. Bei den Prozessen, also ich bin Fan vom Prozessmanagement, also weil ohne würden ja die Unternehmen eigentlich gar nicht richtig funktionieren. Und die Prozesse ist eigentlich ja nichts anderes als die Innensicht. Was die Customer Journey als Außensicht ist die Prozess oftmals die Innensicht. Und das ist auch so relativ trivial, und das versuche ich in der Beratung auch wieder einzubringen, dass wir versuchen dann diese Customer Journey mit der Prozesssicht in Einklang zu bringen. Und dort spricht man ja dann von diesem Service Blueprint, oder? Und dann ist es gerade so, um jetzt das Beispiel aufzunehmen, wenn wir dann in der Betrachtung der Customer Journey nachher sehen, dort vermisst hat der Kunde keine Rückfragemöglichkeit, oder? Und wenn wir dann reinstechen, oder? Also durch diese Customer Journey auf die Prozesssicht herunter, und dann wir sehen, okay, das ist ja gar niemand vorhanden, also da hätten wir auch gar nichts, oder? Dann werden solche Zusammenhänge plötzlich dann eben auch wieder ersichtlich. Oder viele Unternehmen, die dann auf den Internetseiten einmal die Telefonnummern weggelassen haben, weil sie einfach gehofft haben, so nachher das Kostenproblem im Customer Center nachher zu lösen, oder? Und wir dann genau an diesen Stellen, oder, Workflow-Brüche oder Abbrüche haben, oder? Also, dass sich dann die Leute dort an dieser Stelle nicht registrieren oder anmelden. Dann beginnt dann das große Erwachen, oder? Dann kann man sagen, okay, es wäre wahrscheinlich schon an der Zeit, hier noch eine Interaktionsmöglichkeit eben auch einzubauen. Es muss ja nicht die Telefonnummer sein, sondern es kann beispielsweise ein Q&A sein oder irgendetwas, oder? Und diese Zusammenhänge eben auch immer wieder zu betrachten und die Abwägung zwischen Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Kundenfreundlichkeit zu machen, das ist schon das Zentrale. Und letztendlich sind es dann solche trivialen Punkte.
Ja, nein, die Interaktionsmöglichkeit, die muss gegeben sein. Also irgendwann muss den Leuten einfach die Möglichkeit geboten werden, dass sie, wenn sie nicht weiterfinden auf der Webseite oder wo auch immer sie sich aufhalten, dass sie eben in eine Interaktion treten können. Wobei Dr. Sebastian Püker von der HUK 24, mit dem ich kürzlich auch gesprochen habe im Rahmen dieses Podcasts, der sagt ja, oder das ist deren Credo sozusagen, jede Anfrage eines Kunden ist ein Versagen der Webseite. Also die versuchen einfach auf der anderen Seite die Webseite so gut zu machen, dass die Kunden sich selber helfen können und zu allen möglichen Fragen eine Antwort finden. Das finde ich legitim. Aber auch sie haben diese Möglichkeit geschaffen, dass wenn ein Kunde oder eine Kundin dann trotzdem nicht weiter weiß, dass sie mit der HUK24 in Kontakt treten kann. Und du hast noch was Wesentliches gesagt, Cyril, das finde ich ganz wichtig, eben Transaktionen automatisieren und nicht die Beziehung. Ja, ich glaube, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit verlassen wir das Thema Prozessautomatisierung zum Teil, weil wir möchten ja noch ein bisschen über Technologie und KI reden. Ja, Technologie macht halt eben einerseits diese Prozessautomatisierung überhaupt erst möglich. Und ich glaube, es würde den Rahmen sprengen, jetzt so allzu fest in die Details zu gehen. Aber weil es halt für mich so ein Herzensthema ist, Technologie und KI, möchte ich es nicht gänzlich auslassen. Ich möchte da an dieser Stelle einfach dafür appellieren auch, dass man eben, wenn man an KI denkt, nicht immer nur an die generative KI denkt. Es gibt ja auch die analytische und gerade im Zusammenhang mit, und die robotische auch, also robotische RPA, Robotic Process Automation, also eben das, was wir für eine Marketing-Automation brauchen oder eben für diese Prozessautomatisierung. Aber eben die analytische KI, die finde ich eben im Zusammenhang mit Custom Experience eben sehr viel wichtiger als die generative, weil letztendlich schaffen wir damit eben die Grundlage sozusagen für alles, was wir tun in Bezug auf Custom Experience, weil wir die Daten eben erheben dazu, statistisch relevante Daten erheben und daraus abgeleitet dann eben den Kunden diesen Mehrwert liefern, den sie auch verdienen. Aufgrund dieser Datenbasis, aufgrund deren Wünsche, deren Verhalten, aufgrund deren Präferenzen, aufgrund der Themen, die sie begeistern, dem Kontext, in dem diese Themen diskutiert werden, etc. Also da können wir mit KI, können wir heute sehr viel halt auswerten, um eben diese Custom Experience zu verbessern. Jetzt habe ich lange geredet, Cyril, aber du bist mein Gast. Du solltest hier noch etwas dazufügen, bitte.
Ja, KI, also das ist ein Thema, mit dem sich CX intensivst auseinandersetzen muss. Also es geht jetzt einmal auch, das zu klären, einzuordnen und zu verstehen. Und für mich ist das nicht einfach so ein Hype, der wieder vorbeigeht, in keiner Art und Weise. Also ich denke, das ist eines der größten Ereignisse, auch in meinem Leben, also das ist auf einem Level eben 1991 Internet-Einführung, also das nenne ich im gleichen Atemzug. Und die Möglichkeit, die sich daraus ergeben, die sehen wir heute noch gar nicht. Oder einfach erst schemenhaft. Also es zeigt auch auf, dass wir genau die gleiche Problematik haben wie mit dem Thema CX, oder? Also das ist ein großes Thema. Und aber wie setzt man jetzt um und wie geht man das an und wie wird das umgesetzt? Da werden die Erwartungen wieder extrem hoch gepusht und dann sieht man, ja, das hat nur das und das gebracht und dann wird es auch wieder ein wenig verschwinden. Ich gehe davon aus, dass dieser massenmediale Hype noch so bis Ende Jahr dauert und dann, als wir in der Diskussion dann so dann beginnen auch in der Realität das auch anzuschauen. Das ist weiter gar nicht so tragisch, es soll auch so sein. Wenn ich das anschaue, gerade im Customer Journey Management, über das, was wir dort diskutiert haben, was man dann mit KI-gestützten Analysen, wie du das angesprochen hast, machen kann, dann ist das völlig außerordentlich. Also das hätten wir uns vor 3, 4, 5, 6 Jahren nicht wünschen können. Aber es ist ein wichtiger Aspekt zu betrachten. Also ich kann nicht auf das allgemeine Chaos, das in Unternehmen herrscht in diesen Themen. Also das heißt, wenn ich keine CX-Grundlagen habe, kann ich jetzt nicht einfach das KI-Thema obendrauf klatschen. Das funktioniert dann eben in dieser Form eben auch gar nicht. Also ich denke, KI in meinem Verständnis setzt eben wirklich voraus, dass ich sehr analytisch, sehr strukturiert an diese Themen herangehe. Und von dem her kommt das jetzt eigentlich zu einem idealen Zeitpunkt. Eben, du hast vorhin gesagt, eben von dieser Daseinskrise, die Maxi Schmidt auch richtig gesagt hat. Und jetzt bekommen wir so wie ein neues Spielzeug, das wir im Moment sehr technologisch wahrnehmen. Also wenn wir von KI sprechen, denken wir irgendwie an ein technologisches Thema. Aber letztendlich geht es ja darum, in der Customer Experience auf der menschlichen, emotionalen Seite auch weiterzukommen. Also das heißt, wir dürfen bei aller Technikbegeisterung und all dem eben den Zweck des Customer Experience dann eben auch nicht aus den Augen verlieren. Und wenn ich sehe, wo wir zum Teil heute in der Hyperpersonalisierung und so stehen, also habe ich oftmals den Eindruck, wir stehen am Anfang von all dem, worüber wir sprechen, oder? Also auch da denke ich, das richtige Vorgehen oder das erfolgsversprechende Vorgehen ist, Cases definieren, Kernprozesse vielleicht einmal anschauen und dann ganz pragmatisch, hat mich jemand kürzlich gefragt, der 4 Monate lang an einer Analyse gearbeitet hat. Ja, aber Herr Luchsinger, was empfehlen Sie mir, wie man an ein solches Thema herangehen kann? Und da habe ich gesagt, nehmen Sie die Customer Journey, also den Prozess, der Ihnen im Moment am meisten wehtut, und schauen Sie, an welcher Stelle KI irgendein Thema sein kann, oder? Und der war völlig begeistert von meiner spontanen Aussage. Also die ist natürlich sehr pragmatisch formuliert. Aber ich denke, es braucht beide Seiten, oder? Es braucht wirklich Klarheit, oder? Sind all diese Governance-Themen, bei denen ich mich zu wenig auskenne, die auch gelöst werden müssen, oder? Das muss wirklich ein Unternehmen selber beantworten können, was das heißt. Aber nachher in der Anwendungsphase, im Anwendungsbereich, auch wieder ganz pragmatisch ins Machen kommen und dort Erfahrungen sammeln und 1:1 nachher umsetzen. Also so ist, sehe ich da. Die Dinge.
Ja, ich denke auch, man sollte gewillt sein, etwas zu experimentieren. Muss man auf der anderen Seite aber aufpassen, dass man sich halt an eben gewisse Regeln hält. Da gibt es noch viel zu diskutieren. Das Thema Governance hast du gerade angesprochen. Governance wäre sicher auch noch ein Thema wert gewesen, aber dazu reicht jetzt die Zeit leider nicht. Aber ich glaube, wichtig ist wirklich, dass man sich jetzt mit diesen Möglichkeiten, die KI bietet, auseinandersetzt. Und eben, ich habe vorhin so ein Plädoyer gehalten für die analytische KI. Ich will damit die Generative nicht mindern. Ich will einfach sagen, dass im Moment diese halt alles irgendwie überschattet. Und wenn man es eben richtig macht, dann kombiniert man diese drei Arten von KI. Also man lässt die analytische eigentlich die Grundlagen arbeiten für die generative KI, die dann beispielsweise Inhalte personalisiert, auf die Kundenbedürfnisse eingehen kann, viel besser als wir das heute machen können, weil es eben automatisiert ist, und gleichzeitig eben spielen wir ganze Marketingkampagnen automatisch aus über die robotische oder über die RPA, und wenn man das idealerweise ideal kombiniert, dann haben wir sicher auch den größten Erfolgshebel. Also das wäre eigentlich das, woran man arbeiten müsste. Und einen ganz guten Punkt hast du hier gemacht, Cyril. Ich glaube, das wäre wirklich eine Chance für die Customer Experience Manager, damit sie in Zukunft vielleicht noch ernster genommen werden in den Unternehmungen, wenn sie sich damit rechtzeitig auseinandersetzen und dann eben sich quasi zum KI oder AI Advocate machen innerhalb eines Unternehmens, dann hätten sie wahrscheinlich plötzlich viel mehr Gehör. Ja, jetzt hätten wir noch ein weiteres Thema, das Thema Ökosysteme. Aber ich denke, wir hören da auf jetzt, bevor wir uns da noch verlieren. Aber eins möchte ich trotzdem noch mit dir jetzt schnell noch zum Schluss diskutieren, eben die Priorisierung. Wir haben über alles Mögliche gesprochen jetzt. Wie würdest du jetzt, oder welches wären deiner Meinung nach die drei wichtigsten Prioritäten?
Also wenn ich jetzt so die Ausgangslage hätte, dass ich in ein Unternehmen gehe, dort als CX Verantwortlicher, dann geht es wahrscheinlich in einer ersten Priorität darum, die Situation und die Strategie dieses Unternehmens zu verstehen. Und aus dem heraus innerhalb von 5-6 Wochen eine Bestandesaufnahme zu machen und in dieser Bestandesaufnahme so eine Abbildung zu machen der relevanten Customer Journeys in diesem Unternehmen. Also maximal würde ich sagen, da gibt es 5, 6 Kernprozesse und dann irgendwie sagt dem jetzt oder Kernjourneys und 10 begleitende Journeys und die in einer Form von einem Customer Journey Atlas synchronisieren. Und dann gehe ich hin und mit dem Management schaue ich, an welcher Stelle würde ich jetzt ganz konkret Resultate erwarten. Also das heißt, ich gehe sehr stark in die Interaktion mit dem Management und hole dort ihre Bedürfnisse ab und binde sie dort nachher auch ein. Mit der Idee, dass sie dann auch Ambassadoren nachher nehmen. Was ich aber gleichzeitig machen würde, würde ich versuchen zu helfen, Initiativen, die einfach im Unternehmen entstehen, auch zu begleiten, mich dort auch anzubieten, diese in die Richtung zu unterstützen. Also ich würde nicht Wissensvorträge machen über Customer CX, ich würde nicht missionieren, sondern ich würde das so angehen und wie du dann nachher gesagt hast, mich wirklich im Zusammenspiel beispielsweise mit der IT, dort mich als in dieser Verbindung CX und KI sehr stark zu etablieren. Und schauen mit den Finanzen, dass ich zu einem guten Controller den Zugang habe, der mich unterstützt, mich in diesen Wertefluss oder in diesen Metriken auch zu unterstützen. Und dann vielleicht in einem weiteren Nachgang kann ich auch einmal hingehen und versuche mir Gedanken darüber zu machen, welchen Reifegrad hat da die Unternehmung. Also das ist ein Thema, das mir auch sehr wichtig erscheint, oder? Dass man sich dort darüber Gedanken macht, spielen wir in der dritten Liga oder sind wir bereits in der Champions League? Und aus dem heraus werden sich dann die nächsten Maßnahmen ergeben. Also ich fasse zusammen, ich würde versuchen, sehr stark mit Sofortmaßnahmen zu starten, dass die sichtbar werden und in dieser Phase auch konzeptionell einen gewissen Reifegrad nachher zu haben, dass ich mich intern auch so aufstellen kann, dass ich konzeptionell eine Sicherheit habe. Und wahrscheinlich muss man eben sehr auf der strategischen Seite sichtbar sein, auf der Customer Journey Ebene und auch auf der Technologie Seite, also sattelfest sein. Oder verstehen, welche Technologie ein Unternehmen auch einsetzt. Und was ich jetzt sage, zeigt auch auf, wie vielseitig und wie anspruchsvoll eine solche Aufgabe eben dann ist, oder? Mhm.
Ja, super Tipps, Cyril, und eine wunderbare Zusammenfassung. Also vielen herzlichen Dank für dieses sehr interessante Gespräch, das etwas länger gedauert hat als sonst, eben weil wir da reflektiert haben, zusammen über die vergangenen Podcast-Episoden. Und ich glaube, ich kann jetzt schon sagen, dass das eine tolle Jubiläumsausgabe geworden ist. Danke dir, Cyril. Vielen herzlichen Dank noch einmal.
Sehr gerne. War mir ein Vergnügen.
Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn. Er ist auf allen gängigen Kanälen zu finden. Folgen Sie mir auf LinkedIn und diskutieren Sie mit. Am einfachsten, indem Sie den Hashtag BeyondCXM verwenden bei Ihrem nächsten Post. Ich freue mich aber auch immer über Kontaktanfragen auf LinkedIn und über persönliche Nachrichten. Bis bald.